Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich habe mich gefreut, heute Morgen hierher zu fahren. Ich finde, es ist ein Ort, also hier komme ich gerne hin. Ich halte die Predigt heute zum zweiten Mal und nächste Woche dann zum dritten Mal. Und ich merke, es ist ein Stück weit meine Predigt, weil ich bin auch im Aufbruch. Nicht so offensichtlich, aber innerlich auf jeden Fall. Und ich habe festgestellt, ich komme an meine Grenzen. Das frustriert mich. Aber wir haben damit zu tun, mit Grenzen und wie wir damit umgehen. So, aber bevor ich näher dazu komme, brauche ich ein bisschen eure Mithilfe. Wer von euch hat ein Handy dabei? Könnt ihr das mal rausholen und zeigen kurz? Ja, so ein paar sehe ich schon. Ein paar sind ganz analog unterwegs. Sehr gut, kurz festhalten, nicht wieder wegstecken, brauchen wir gleich. Dann bräuchte ich einen Freiwilligen, der eine Flasche Wasser halten kann. Stehe ich auch nicht alleine? Ja, einmal, wunderbar. Kommst du zu mir? Ich duze euch einfach alle, ich hoffe, das ist okay. Dankeschön. So, bevor wir zu der Flasche Wasser kommen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde diese Säulen hier ein bisschen störend. Könntest du die kurz wegnehmen? Wird schwierig, warum?
Dauert ein bisschen länger.
Achso. Ja, dann bin ich aber wieder weg. Natürlich ein Scherz. Also warum ich das sage, es gibt Dinge, die sind uns zu schwer. Die können wir nicht. Also du wirst die jetzt nicht einfach so mit den Händen wegnehmen können, vermute ich mal. Ansonsten habe ich echt Respekt. Also es gibt Dinge, die sind uns einfach zu schwer. Da kommen wir gleich zu. Aber ein Handy wirst du vermutlich tragen können, denke ich mal, oder? Ich würde euch jetzt raten, mal kurz auf eure Handys aufzupassen und die nicht aus der Hand zu geben, ist nämlich gefährlich. Aber du kannst mal, also hier sind ganz viele Handys, kannst du ja einfach eins nehmen, kannst du dann auch behalten. Ja, also guck mal, nimmst dir einfach, die passen hoffentlich gut auf ihre Handys, wenn nicht, haben sie es halt weg. Willst du nicht versuchen? Ja, kannst ja mal probieren. Ist jetzt deins, gut, kannst du einstecken. Noch jemand? Handy weg? Gibst du es doch wieder zurück? Also ihr seid echt gutmütig hier, es ist wunderschön. Also es gibt Dinge, die sind uns zu schwer, wie einfach was wegnehmen. Es gibt andere Dinge, vielleicht bekommen wir die, vielleicht wehren die Leute sich aber auch. Also es gibt auch Dinge, die wollen wir gerne, aber andere hindern uns daran. Du hast jetzt nicht gehindert, aber gut, meins hättest du nicht gekriegt. Jetzt diese Flasche hier. Also die ist nicht zu schwer, ist nicht so schwer wie eine Säule, die kannst du auch gerne haben, ist nicht so kompliziert, schenke ich dir gerne. Wenn du die jetzt halten musst, kannst du halten, sehen wir ja. Wenn du jetzt mit dem ausgestreckten Arm halten kannst, was schätzt du, wie lange wirst du die wohl halten können? Halbe Stunde. Es gibt Dinge, die sind uns zu schwer, wie die Säule. Es gibt Dinge, da hindern uns andere dran, dass wir die haben können. Und es gibt Dinge, die sind zwar erstmal leicht, aber auf Dauer sind die uns zu schwer. So, Dankeschön, das war schon alles. Das hat heute mit der Predigt zu tun. Dinge, die uns zu schwer sind, andere, wo uns welche dran hindern und das andere, was uns auf Dauer zu schwer ist. So, wir denken über Aufbruch nach. Ihr habt ja auch vor zwei Wochen damit gestartet, mit dieser Geschichte aus der Bibel, dass Gott Israel aus der Sklaverei befreit. Das ist die ultimativ wichtigste Geschichte im ersten Teil der Bibel, die absolute Geschichte, wo immer und immer wieder Bezug drauf genommen wird. Mit dieser Geschichte verbindet Gott sogar seinen Namen, weil es an seinem Wesen hängt. Ich bin der Gott, der euch befreit hat. Gott ist ein befreiender Gott. So ist er. Deswegen ist diese Geschichte ganz wichtig und auch im Neuen Testament wird Bezug darauf genommen. Jesus setzt sie quasi fort. Gott ist ein Gott, der befreit. Auch heute, auch dich, auch mich, das ist das, was Gott mit uns will, uns befreien. Und dabei gehört Aufbrechen zu unserem Leben dazu. Und wenn wir aufbrechen, haben wir es eben mit Menschen zu tun und als Menschen sind wir begrenzt. Und deshalb gibt es diese drei typischen Probleme. Mancher Aufbruch scheitert, weil uns andere daran hindern und nicht einfach das gönnen oder geben wollen, was wir brauchen. Israel erlebt genau das und trotzdem gelingt ihnen der Aufbruch. Mancher Aufbruch scheitert, weil Dinge uns zu schwer sind und weil wir es nicht einfach machen können, so wie die Säule, die können wir nicht einfach wegnehmen. Wir sind machtlos. Israel erlebt genau das und sie brechen trotzdem auf. Und mancher Aufbruch scheitert, weil uns etwas auf Dauer zu schwer ist. Wir legen zwar los, aber irgendwann ermüden wir. Und Israel erlebt genau das, aber sie brechen trotzdem auf. Also wir brechen auf, wir nehmen Menschen mit und wir sind eben nur Menschen. Und wir können ein paar wichtige Dinge, finde ich, aus dieser Geschichte lernen, mit diesen Begrenzungen umzugehen und wie Gott trotzdem mit diesem Volk weiterkommt und aufbricht. Und das schauen wir uns an. Legen wir los mit dieser Geschichte oder mit verschiedenen Aspekten. Als Mose in Ägypten ankommt, erzählt er den Israeliten davon, Gott ist ihm begegnet, er hat ihm gesandt. Er erzählt, dass Gott sie jetzt aus der Sklaverei befreien will, in ein neues Land führen will. Raus aus der Sklaverei. Was ist deine Sklaverei eigentlich? Wo steckst du fest? Was hält dich? Die Israeliten sind begeistert, sie fallen vor Gott nieder, sie freuen sich endlich raus aus dieser Enge. Gott hat sie erhört, er wird ihnen helfen, sie atmen auf, sie glauben diesen Worten von Mose und sie wissen, jetzt kann es losgehen, aufatmen. Und schon im zweiten Schritt, im nächsten Augenblick, gibt es einen derben Nackenschlag für sie, denn der Pharao pfeift auf das, was Mose da meint, sagen zu müssen. Und auf diesen Aufbruch. Er pfeift auch auf Gott. Er hört sich diesen Wunsch an und denkt, er hört nicht richtig. Der Pharao pfeift darauf, greift zur Rute und versucht den Israeliten diese Flausen auszuprügeln. Er hält sie für unverschämt. Sie sind Sklaven, Besitz der Ägypter. Sie haben zu funktionieren. Er zieht die Daumenschraube mächtig an. Dinge, die uns unter Druck halten. Der Pharao regiert mit Druck und Bosheit. Er verachtet das Volk, er hat Angst vor ihnen, er versucht sie zu unterdrücken. Mit schwerer Arbeit will er ihnen das Vorhaben austreiben und zeigen, wer der Herr hier im Hause ist. Und dann wird es richtig fies. Er bürdet ihnen eine noch viel größere Last auf, als sie schon vorher hatten. Er zückt die Peitsche, als sie es nicht schaffen, er misshandelt sie. Die Israeliten eigentlich in Aufbruchstimmung, fröhlich, dass es rausgeht, haben den ersten Anlauf genommen und jetzt ist alles viel schlimmer als vorher. Sie sind keinen Schritt weiter gekommen, sondern es ist alles noch viel schlimmer, als es vorher war. Sie denken zuerst, naja, so schlimm kann der Pharao eigentlich nicht sein. Er lässt bestimmt mit sich reden, irgendein Missverständnis hier, also so barbarisch ist er auch nicht, also gehen sie zu ihm. Und sagen diesen Satz, den ihr gleich hier sehen könnt, hoffe ich. Ja, ein zweiter. Ja, ganz einfach. Warum tust du das deinen Knechten an? Kann doch nicht sein, oder? Also so, wir haben doch nichts gemacht hier. Das ist die Frage, die sie stellen und dann müssen sie aber den Tatsachen ins Auge sehen und feststellen, dass sie wirklich in einer miesen und fiesen Lage sind. Sie sind dem Pharao völlig ausgeliefert. Der Aufbruch war ein Schuss nach hinten. Es geht nicht vorwärts, sondern zurück. Das ist Frust. Und als sie von diesem Gespräch mit dem Pharao kommen und merken, er meint es wirklich so, treffen sie auf Mose und Aaron. Sie schimpfen, sie sind wütend. Die haben den Aufbruch angezettelt und sie müssen das jetzt ausbaden. Es hat nichts genutzt. Mose und Aaron, so sagen sie, ihr habt das Volk Israel stinkend vor dem Pharao gemacht. Ihr habt bewirkt, dass der uns jetzt mit uns machen kann, was er will. Der Geruch ist verpestet vor ihm und wir müssen das Ganze jetzt ausbaden. Ihr habt dem Pharao nur einen Vorwand gegeben, uns jetzt noch mehr zu prügeln. Was passiert hier eigentlich in dieser Geschichte? Israel hat es mit der Bosheit des Pharaos zu tun. Die bekommen sie zu spüren. Es gibt kein Erbarmen, kein Entgegenkommen, keine Hilfe, keine Freundlichkeit. Dem Pharao sind sie als Menschen völlig egal. Es juckt ihn nicht, wie es ihnen geht. Und wenn wir aufbrechen, dann stoßen wir auf Bosheit. Immer mal wieder. Und diese Bosheit kann uns an den Rand unserer Kräfte bringen. Die Aufseher sind verzweifelt, machen Mose Vorwürfe. Sie wünschen ihm, dass er bestraft wird von Gott. Mose dagegen geht zu Gott und macht Gott Vorwürfe. Er sagt ihnen ein paar Dinge, einen kurzen Auszug daraus. Also Mose sagt zu Gott, du hättest mich nicht zum Pharao schicken sollen. Und du hast nichts getan, um dein Volk zu retten. Du hast nichts getan, Gott. Es ist alles viel schlimmer. Das ist das Ende des Aufbruchs. Bosheit, die gewinnt. Also wo brichst du auf und stößt auf Bosheit? Und manchmal denken wir, ach, so böse kann das doch nicht gemeint sein und das ist ja vielleicht doch irgendwie eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, manchmal müssen wir dem ins Auge sehen und merken, dass wir es wirklich mit Bosheit zu tun haben. Dass diese Bosheit uns fertig machen will. Und wenn wir aus einer Sklaverei aufbrechen, Gott uns herausführt, dann passiert es immer wieder, dass wir auch auf Bosheit stoßen und die uns aufhalten will. Sein Handy nicht herzugeben, ist jetzt nicht gerade Bosheit, aber es passiert, dass Menschen uns aufhalten wollen und auch, dass wir mit Bosheit zu kämpfen haben. Übrigens, auch Jesus hat das erlebt, auch sogar innerhalb der Jüngergruppe. Bosheit, die er in die Schranken weisen musste. Mit Bosheit zu kämpfen bedeutet allerdings nicht mit den gleichen Mitteln zurückzuschlagen, das mal so ganz am Rand. Aber damit rechnen, sich das bewusst machen und merken und manchmal ins Auge sehen, dass es das gibt. Wir fahren in dieser Geschichte fort. Gott legt sich dann mit dem Pharao an. Der Pharao zieht natürlich den Kürzeren. Gott erweist sich als stärker, befreit Israel und sie verlassen dieses Land Ägypten. Aber schon nach relativ kurzer Zeit befinden sie sich in einer Sackgasse. Vor ihnen liegt ein Meer. Und hinter ihnen stürmen die Ägypter heran, die sich doch wieder anders überlegt haben. Und es geht nicht vor und nicht zurück. Also wie soll man mit einem ganzen Volk, mit Männern, Frauen, Kindern, Senioren, Tieren, Gepäck über dieses Meer kommen? Mit dem Ruderboot vielleicht? Funktioniert nicht. Oder wie soll man ohne Erfahrung, ohne Waffen gegen diese gut ausgebildete ägyptische Streitmacht in den Krieg ziehen? Funktioniert nicht. Beides ist unmöglich. Die Situation ist so, als würde man mal eben versuchen, eine Säule hier wegzunehmen. Das geht nicht. Sie sind nicht in der Lage, irgendetwas dagegen zu tun. Also wer aufbricht, kommt in Situationen, in denen uns etwas nicht möglich ist. Auch nicht mit gutem Willen. Es funktioniert einfach nicht. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr. Und auch in dieser Situation kommt es wieder zum Tumult. Mose wird erneut mit Vorwürfen überhäuft. Auch so eine Kleinigkeit, wenn du aufbrichst, bereite dich darauf vor, dass auch Vorwürfe kommen. Die werden kommen. Zumindest wenn der Aufbruch nicht nur dich betrifft. Also, es kommt zu diesem Tumult und Mose antwortet dem Volk folgendermaßen. Fürchtet euch nicht, stellt euch auf und seht, wie der Herr euch heute retten wird. Denn so, wie ihr die Ägypter jetzt seht, werdet ihr sie nie wiedersehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt still sein. Diese letzten beiden Sätze, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt still sein, sind so zwei beliebte Sätze, die auch irgendwie bekannt geworden sind. Wer wünscht sich das nicht, dass Gott sagt, jetzt setz dich mal hin, ich übernehme mal das Ruder. Und ich kämpfe für dich. Wir beten und Gott handelt. Das Wort, das hier für Stillsein steht, meint übrigens nicht ein andächtiges Stillsein oder Beten, wie es manchmal interpretiert wird. Das Wort, das dort steht, meint Schweigen im Sinne von, jetzt halt mal den Mund. Zieh mal keine Aufmerksamkeit auf dich. Gemeint ist also hier, jetzt halt mal die Klappe. Seid mal ruhig. Es geht nicht darum, mehr zu beten und weniger zu tun, sondern es geht hier darum, tatsächlich jetzt mal den Mund zu halten. In diesem Augenblick sagt Gott ihnen also, ihr seid jetzt mal still und ich mache das. Es gibt Situationen, in denen wir einfach machtlos sind. Es gibt Punkte, an denen ist es angesagt, die Klappe zu halten, zu schauen, was Gott tut. Da sollten wir uns nicht so leicht machen und das einfach mal eben annehmen. Aber es gibt diese Situation, da bist du am Ende und da kannst du auch nichts mehr. Und das ist manchmal auch schwer auszuhalten, nichts tun zu können. Manchmal mutet Gott uns das zu, dass mein Job ist, einfach jetzt mal die Klappe zu halten. Und manchmal braucht es ein Wunder. Gott tut dieses Wunder, er teilt das Meer, Israel zieht hindurch, die Ägypter fahren sich fest, kommen um, der Weg nach vorne ist frei, von hinten kommt keine Gefahr mehr und die Sklaverei ist endgültig beendet. Manchmal braucht es tatsächlich etwas mehr als das, was wir können. Es braucht ein Wunder. Israel zieht ohne Hindernisse weiter. Von außen gibt es keine Bedrohung mehr. Sie können einfach frei durch die Wüste ziehen. Aber es gibt eine andere Bedrohung, die in ihnen drin liegt. Und das ist der dritte Bereich. Also manchmal werden wir gehindert. Manchmal gibt es Dinge, die zu schwer sind, wie die Säule wegnehmen. Und dann kommt die dritte Geschichte. Es kommt zu einer interessanten Begegnung in der Wüste. Eine sehr lehrreiche und interessante Geschichte. Es geht damit los, dass Mose Besuch bekommt. Sein Schwiegervater ist da und bringt Moses Frau Zipora mit und zwei Söhne. Zwei seiner Söhne. Er hatte nur zwei. Man fragt sich, hat Mose seine Frau nicht mitgenommen? Das wird vorher irgendwann mal berichtet. Warum kommt sie hier zurück? Wir erfahren, dass er sich scheinbar irgendwann von ihr getrennt hatte. Das Wort, das da steht, lässt schon an eine Scheidung denken. Menschliche Dinge, die hier irgendwie auftauchen. Auf jeden Fall kommt sie wieder zurück. Er scheint auch begeistert zu sein. Sie umarmen sich, küssen sich, alle sind fröhlich und wieder zusammen. Mose erzählt seinem Schwiegervater dann von all diesen Widrigkeiten und Wundern, die er erlebt hat. Von dem Schwierigen, was furchtbar war, aber auch von dem Wunderbaren, was Gott getan hat. Jethro ist begeistert, er ist überwältigt, er ist überzeugt. Die Geschichte findet er super. Als Priester von irgendeiner Gottheit, welcher auch immer, macht er dann ein Opfer für den Gott Israels. Alle zusammen feiern, freuen sich über das, was passiert ist. Schön. Am nächsten Tag steht Mose wie immer früh auf. Wie jeden Tag bildet sich eine lange Schlange vor seiner Haustüre. Viele Menschen wollen zu ihm. Sie haben eine Frage, sie haben eine Streitigkeit, sie haben eine offene Rechnung. Mose ist derjenige, der Bescheid weiß, der ihnen helfen soll. Er ist derjenige, der Gottes Willen lehrt und dazu berufen. Aber bis diese Menschen drankommen, müssen sie mitunter viele Stunden warten. Jethro, der Schwiegervater, beobachtet dieses Spektakel. Er kratzt sich am Kopf, nimmt irgendwann Mose beiseite und fragt ihn, sag mal, was genau ist das, was du da tust? Was machst denn du da? Für Mose ist das völlig klar und selbstverständlich. Diese Frage hat er sich nie gestellt. Aber Jethro stellt eine gute Frage. Was machst du da eigentlich? Denn das ist nicht normal. Für dich scheint es normal zu sein, aber es ist nicht normal. Jethro sagt ihm dann Folgendes. Was tust du nicht alles für das Volk? Warum sitzt du hier allein und das Volk muss vom Morgen bis zum Abend vor dir anstehen? Mose sieht das Problem nicht so richtig. Er hat es bisher nicht gesehen. Zumindest scheint es ihm völlig gesetzt zu sein. Es gibt keine Alternative. Er ist der Anführer. Er ist der von Gott Berufene. Die Leute kommen mit den Fragen zu ihm und er muss sie lehren. Er weiß am besten, was Gott will. Und er ist zuständig, das ist eben so. Also was soll man da anders machen? Kann er auch nichts für, dass die Leute, dass so viele sind. Und dann sagt Jethro etwas sehr Weises. Ich habe euch das ein bisschen aufgeteilt. Das Erste, was er sagt, ist das hier. Die Sache, die du tust, ist nicht gut. Und dieser Satz, der tut richtig weh. Das ist bitter, wenn dir das jemand sagt. Mose reibt sich auf. Er gibt sich die größte Mühe. Er tut alles für das Volk. Er ist wie ein Vater für sie. Er hat ihre Anschuldigungen ertragen und sie trotzdem weitergebracht. Stundenlang ist er für sie da. Und jetzt kommt Jethro und behauptet, was du tust, ist nicht gut. Das ist hart. Das ist ein Satz, und ich habe schon viele Menschen erlebt, die diesen Satz nicht aushalten können und sich nur angegriffen fühlen. Und ich gehöre auch zu denen. Das ist nicht schön, wenn dir das jemand sagt, das ist nicht gut. Aber es ist wichtig, dass Jethro diesen Satz sagt, ist wichtig. Und dass mir jemand diesen Satz gesagt hat, ist wichtig. Und es zeigt eine Größe von Mose, dass er diesen Satz aushält und zulässt. Mose mag eine gute Einstellung haben, er ist von Gott berufen und er hat das Herz am richtigen Fleck. Er opfert sich auf und trotzdem bleibt, was er tut, ist nicht gut. Und diesen Satz muss man sich sagen lassen. Und wenn wir aufbrechen, dann gibt es diesen Moment, an dem wir diesen Satz hören. Vielleicht sind wir erfolgreich, vielleicht haben wir viel Gutes getan, aber es ist nicht alles gut. Und dann macht Jitro weiter und sagt zu Mose diesen Satz hier. Exodus 18, Vers 18, kann man sich gut merken, 18, 18. Mit Sicherheit, ganz bestimmt, wirst sowohl du verwelken, als auch dieses Volk, das bei dir ist. Denn die Sache ist schwerer, als es dir möglich ist. Leider, wenn ihr diesen Bibelvers jetzt mal in eurer Bibel sucht, werdet ihr ihn ein bisschen anders übersetzt finden. Das Wort, das hier mit verwelkt wiedergegeben wird, wird meistens mit müde oder erschöpft. Also wirst du irgendwann erschöpft sein oder müde werden oder sowas. Eigentlich das Wort, das da steht, heißt tatsächlich verwelken. Also Jitro benutzt dieses Bild und sagt, du Mose wirst verwelken. Wie eine Blume, die nicht genug Wasser hat. Du wirst irgendwann aussehen wie unser Rasen zu Hause nach dem letzten Sommer. Und manches kommt da nie wieder. Kennst du das? Innerlich verwelkt, ausgetrocknet, ausgelaugt. Am Anfang denkt man, geht doch. Ach, so eine Flasche Wasser kann ich doch tragen, ist doch lächerlich. Und irgendwann wird es schwerer und schwerer und schwerer. Und irgendwann ist es soweit, dass man ausgelaugt ist. Ziemlich lange geht es gut, am Anfang wirkt es wirklich nicht so schwer und irgendwann ist es doch zu viel. Aber nicht nur Mose wird verwelken, sondern Jitro sagt ihm, auch das Volk wird darunter leiden, auch die werden irgendwann am Ende sein. Du bist ein Flaschenhals, bei dem alle durch müssen und das geht nicht. Und dir hilft nicht ein Appell, halt mal durch, hab genug Disziplin, das geht auf Dauer so nicht, du musst etwas ändern. Und dann schlägt Jitro ihm auch die Lösung vor, eine andere Struktur soll er schaffen und die leichten Fälle delegieren. Dieser Bibeltext wird immer mal wieder herangezogen, um zu lehren, dass wir Arbeit abgeben sollen, delegieren, wenn es zu viel ist. Die Frage, schaffst du das auf Dauer so? Aber es geht bei dieser ganzen Geschichte nicht nur um zu viel Arbeit, die man hat, sondern es geht um eine Annahme, die wir treffen. Und die führt irgendwann dazu, dass wir etwas Falsches tun auf Dauer. Es geht um Annahmen, die wir getroffen haben. Mose dachte, es ist meine Aufgabe als Anführer zu helfen und ich bin der Einzige, der das kann. Das ist eine Annahme, die er gemacht hat. Es ist nicht nur die Arbeit, sondern die Annahme führt dazu. Also wo sind die falschen Annahmen? Der Haken ist das falsche Bild davon, dass er hat, wie er sein muss und was er tun muss. Und diese falschen Annahmen gibt es häufig auch bei uns. Ich habe auch falsche Annahmen in meinem Leben, falsche Strategien, die ich gelernt habe. Ich zum Beispiel liebe Lieder, ich mag Anbetung, ich mag Anbetungslieder, ich finde das super. Und manchmal hatte ich die Annahme, dass es eigentlich jeder Christ mögen muss und auch sich darin vertiefen können muss. Und wenn das nicht so ist, dann ist da irgendwas verkehrt. Aber ich habe irgendwann festgestellt, das ist gar nicht so. Es gibt Leute, die mögen das gar nicht so, die müssen das noch nicht mal so mögen, tatsächlich. Aber wenn man diese falsche Annahme hat und das immer versucht durchzubringen, dann wird das irgendwann zu Ermüdung führen, verwelken. Also was trägst du, was auf Dauer nicht funktionieren wird? Welche Strategie wird dich irgendwann auslaugen? Welche Annahme wird irgendwann dazu führen, dass du es nicht mehr halten kannst, weil es nicht auf Dauer so funktioniert? Interessant ist, Mose sieht dieses Problem gar nicht. Er steckt so drin. Jitro sieht das Problem, weil er von außen drauf guckt und sich fragt, was läuft denn hier für ein Film? Es braucht den Blick von außen, um das zu merken. Und Jitro sagt dann noch etwas sehr Weises, also dieser Satz geht noch etwas weiter hier. Hör auf mich, ich will dir einen Rat geben und Gott wird mit dir sein. Wenn du das tust und Gott es dir gebietet, kannst du bestehen, dann wird dieses Volk in Frieden heimkehren. Also wenn du dich beraten lässt, wenn du hörst, dann wird Gott mit dir sein. Du wirst Gottes Segen erleben und du wirst bestehen können. Höre auf den Rat und Gott wird mit dir sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Situationen, da haben wir das Gefühl, ja, Gott hat mich irgendwie, ich weiß auch nicht, im Stich gelassen, glaube ich nicht wirklich, aber irgendwie der Segen kommt auch nicht so an, es funktioniert irgendwie nicht. Gott ist bei dir, er segnet dich. Und Jethro begreift, Mose, aber du hast eine falsche Annahme und wenn du die mal loslässt und es anders machst, dann wirst du auch Gottes Segen wieder erleben. Also Gott ist bei dir, aber manchmal liegt das Problem an einer Annahme, die wir getroffen haben, die falsch ist. Und deswegen stockt es, nicht weil Gott dich nicht mehr segnen würde. Eine falsche Annahme führt dazu, dass wir vertrocknen. Mose befolgt diesen Rat, er schafft eine neue Struktur, er gibt Aufgaben ab, arbeitet mit anderen zusammen und siehe da, es funktioniert. Wenn wir aufbrechen wollen, auch als Gruppe, dann geht das nur gemeinsam. Und dann werden wir an falsche Annahmen stoßen, auf falsche Annahmen stoßen, die auf Dauer uns erschöpfen und der Blick von außen hilft. Also drei Dinge. Etwas, was uns zu schwer ist, etwas, was andere uns nicht geben wollen und das, was auf Dauer zu schwer ist. Also wo kannst du nur auf ein Wunder hoffen? Wie gesagt, ich finde, diese Frage darf man sich nicht zu leicht machen und mein Leben, ach, hier hilft nur noch ein Wunder. Aber trotzdem gibt es die Situation, wo du am Ende bist und wo nur noch ein Wunder hilft. Wo ist das so? Wo musst du akzeptieren, dass es die anderen nicht geben wollen? Oder wo musst du sogar damit oder der Sache ins Auge schauen, dass du es mit Bosheit zu tun hast, die dich abhalten will und nicht aufhören wird? Andere lassen dich nicht. Oder drittens, wo gibt es falsche Annahmen bei dir? Wo trägst du zu schwer und du merkst, ich werde immer müder und es wird immer schwieriger? Du schaffst es noch, aber auf Dauer wirst du es nicht mehr aushalten. Also wo musst du dir das eingestehen und merken, ich habe eine falsche Annahme getroffen? Und mit wem redest du darüber? Weil alleine ist das schwierig. Mit wem redest du darüber? Ich wünsche euch viel Spaß beim Weiterdenken. Ich würde noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diese Geschichte und dass du befreiend bist, dass du uns Perspektive schenkst, dass du herausholst. Du kennst die Sklaverei, in der wir stecken, in uns oder vielleicht auch als Gruppe. Und ich glaube, dass du uns befreist. Und wir sitzen manchmal da und stecken fest und sind begrenzt und sehen keinen Weg mehr, wie es weitergehen kann. Oder sind vielleicht auch verzweifelt, weil wir denken, oh nein, schon wieder wird es schwierig. Ich bitte dich darum, dass du uns da weiterführst. Dass du uns vielleicht einen Gedanke mit dieser Woche begleitet. Und dass du das, was du in uns hineingepflanzt hast, dass du es wachsen lässt. Die Gedanken, die jetzt gerade nicht so wichtig sind, dass sie einfach wieder weg sind, aber das, was wirklich wichtig ist, bete ich, dass du das in uns wachsen lässt und gedeihen lässt und uns weiterbringt. Amen.